Das heute wird der schwierigste Vortrag und der ernsteste. Ich habe schon gesprochen gestern über die Blockaden, die der inneren Heilung und auch der Befreiung entgegenstehen. Das Nicht-Verzeihen, das Nicht-Bereuen und das Dritte war das Nicht-Widerrufen. Und heute werde ich also sprechen über okkulte Blockaden. Aufgrund der Umstände, wie wir aufwachsen, aufgrund unserer Lebensumstände, unserer Verletzungen, gehen wir oft zu den falschen Personen um Hilfe. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, dass oft Menschen um uns herum, ja vor allem in der eigenen Verwandtschaft, aus Neid, aus Eifersucht und Missgunst uns etwas Böses wünschen und das geht leider so weit, dass sie auch Verwünschungen und Flüche aussprechen. Und dann entstehen okkulte Belastungen. Und wenn wir oft, weil wir es ja nicht wissen oder selber vielleicht durch unsere Verletzungen irgendwo angreifbar sind, dann ist ein kleines Tor offen, wo uns der Böse angreifen kann, das habe ich ja schon gesagt. Und das kann dann so weit führen, dass wir alle möglichen Probleme haben und wir wissen aber gar nicht, woher diese Probleme eigentlich kommen. Und wir gehen von einem zum anderen um Hilfe, leider dann oft auch noch zu den falschen Personen, weil ja schon ein böser Geist da ist, der uns angreift und der bewirkt natürlich, dass wir an die falschen Leute geraten und nicht an die richtigen. Denn wenn wir zu irgendjemand anderen gehen als zu Jesus selber und zu denen, die von Jesus beauftragt sind, sprich die Apostel und ihre Nachfolger, die Bischöfe und Priester, dann geraten wir sehr schnell in eine Situation, wo wir enorme Probleme haben. Und ich möchte Ihnen, also vor allem, das kann schon mit den Kindern passieren, weil alle Kinder, muss ich nur eine andere Brille aufsetzen, alle Kinder sind sehr empfänglich für Einflüsse aller Art, für die guten, aber auch für die schlechten, ohne dass die Kinder dafür was können. Und deswegen ist es wichtig, und das muss allen Eltern bewusst sein, dass ein Kind gerade in den ersten 4, 5 Lebensjahren am meisten empfänglich ist für alle Arten von Einflüssen, gute und schlechte. Und es ist in dieser Zeit, wo ein Kind wirklich seine Eltern braucht, nicht danach. In diesen Jahren können viele Dinge geschehen, die sowohl der inneren Heilung als auch der Befreiung bedürfen. Und diese beiden Dinge, das habe ich schon mehrfach gesagt, gehen Hand in Hand. Und wir sagen ja, wir geben Einkehrtage zur inneren Heilung. Aber im Hinterkopf ist schon immer der Gedanke, es sind auch Einkehrtage zur Befreiung. Und da werde ich jetzt eine Geschichte erzählen, weil an den Geschichten ist es immer am besten zu demonstrieren, worum es geht. Das war schon im Jahr 1947. Und der Vater Rufus gab einen seiner Einkehrtage in Kerala für Priester und Laien. Und am letzten Tag kam ein Mann, also ein Laie, der ihn sehen wollte. Und er brachte seinen 15-jährigen Sohn mit und erzählte dem Vater Rufus eine sehr merkwürdige Geschichte. Der hatte mehrere Kinder gehabt, dieser Mann. Und als sein ältester Sohn 10 Jahre alt war, also ein beginnender Teenager, dann rannte er eines Tages von zu Hause davon und war 5 Jahre lang verschwunden. Und genau nach 5 Jahren kam er zurück und am nächsten Tag hat er sich mit einem Gift zur Insektenvernichtung das Leben genommen und starb. Der zweite Sohn, als er dasselbe Alter von 10 Jahren erreicht hatte, verschwand eines Tages von daheim und kam nach genau 5 Jahren zurück. Am nächsten Tag nahm er das gleiche Gift und beging auch Selbstmord. Jetzt war noch ein dritter Sohn da. Und als der 10 Jahre alt war, also dasselbe Alter wie die beiden älteren Brüder hatte, lief er eines Tages von daheim davon. Und nach genau 5 Jahren kehrte er zurück. Haben Sie sowas schon mal gehört? Keiner von Ihnen wahrscheinlich. Jetzt waren die Eltern natürlich schon in Panik, voller Angst und Sorge, weil sie wussten ja, was mit den anderen 2 Söhnen geschehen war. Und deswegen haben sie diesen dritten Sohn Tag und Nacht bewacht. Ähnliche Geschichten gibt es auch über andere Kontinente, über Afrika und Amerika. Als also die Eltern diesen Sohn Tag und Nacht bewachten, baten sie also den Vater Rufus, dass er sich den Jungen anschaut. Und er sah sich den Jungen an und er schaute ganz sanft aus, so wie Domenico Savio, das ist so ein Jugendheiliger, ganz lieb. Und was der Rufus hat dann zu dem Jungen gesagt, was erzählt mir denn da dein Vater, du willst dich umbringen? Und der Junge antwortete, etwas in mir befiehlt mir, mich umzubringen. Es zwingt mich dazu, mich umzubringen. Und das kann man in der Psychiatrie, nennt man sowas eine Fixation oder einen Zwang. Und es mag teilweise zutreffen, aber nur teilweise. Es gibt einen tiefer liegenden Grund. Und der Rufus wusste, woher das stammt und sagte dann zu dem Vater, er soll sich keine Sorgen machen. Die Einkehrtage gingen zu Ende und am nächsten Tag, das war dann in einer anderen Stadt, würde er auf der Fahrt dorthin zu dieser Familie kommen, auf Besuch. Entschuldigung, ich bin ein bisschen heiser. Also, und dann ist er am nächsten Morgen, ist der Vater Rufus mit dem Auto in die Stadt gefahren, wo er wurde gefahren, und er nahm 4, 5 starke Männer mit. Und er ging in das Haus des Mannes und der erzählte ihm, dass er das Gefühl habe, dass die Ehefrau seines älteren Bruders, also seine Schwägerin, einen Fluch, eine Verwünschung auf seine Familie gelegt hat. Und zwar, warum? Wegen des Besitzes, wegen des Erbes. Sehr verbreitet. Erbstreitereien, die so weit gehen, haben viele von ihnen bestimmt Erfahrung. Und der Vater Rufus hat dann gesagt zu dem Mann, ob das, was sie jetzt sagen, richtig ist, das kann oder nicht, das ist nicht so entscheidend. Wichtig aber ist auf jeden Fall, er muss der Schwägerin vergeben für das, was sie getan hat. Also er muss Verzeihung aussprechen. Hatten wir ja gestern lange das Thema. Und dann sagte der Pfarrer Rufus, okay, und jetzt lasst uns zusammen beten. Und nach einiger Zeit hat er gefragt, ob er jetzt einer von den Anwesenden noch irgendwas fühlt. Und der Junge hat gesagt, ich habe schreckliche Schmerzen in meinem ganzen Körper. Darauf hat der Vater Rufus alle Frauen und alle Kinder in einen anderen Teil des Hauses geschickt, hat die Türen verschlossen, die Fenster verschlossen, den Ventilator ausgeschaltet und nur die starken Männer, die er dabei hatte, die waren in dem Raum und der Vater. Und alle haben gebetet für dieses Kind, für diesen Jungen. Und nach einiger Zeit ist der Vater Rufus zu dem Jungen hingegangen und hat ihm die Hand auf den Kopf gelegt. Und dem Augenblick, wo er nur ein Haar berührt hat, ja, also hat noch nicht mal irgendwie so fest die Hände auf den Kopf gelegt, er hat nur so über den Haaren das Haar berührt, wurde der auf den Boden geschleudert. Tschupp, und diese 4, 5 Männer haben mit allen Kräften den festhalten müssen. Und dann konnte man sehen, was sich ereignete. Und die Anwesenden haben weitergesagt und irgendwann hat der Junge oder eher der Geist, der in diesem Jungen steckte, gesagt, ah, ich bin in Ordnung. Und das war nicht einfach für diese Männer gewesen, den festzuhalten. Weil wenn ein Mensch besessen ist, dann hat er ungeheure Kräfte, habe ich selbst auch erlebt.
also wirklich ungeheure Kräfte. Und der einer von diesen Männern, die den festhielten,
war der Bodybuilder Nummer 1 aus Kerala.
Der war also ein Muskelpaket und hatte Schwierigkeiten, diesen 15-jährigen Knaben festzuhalten. Und als der Junge eben gesagt hat, ich bin okay, haben sie ihn ganz schnell losgelassen, so wie ein heißes Eisen, was man fallen lässt, oder wie heiße Kohle. Der Junge stürzte sich auf den Brunnen, der da in dem Gelände war, also in dem Raum, da war so ein Brunnen, stürzte sich dahin, um sich dort hinabzustürzen. Und sie haben es in der letzten Minute, der Ruf ist, catch him, fangt ihn, haltet ihn. Und sie haben es gerade noch geschafft. Die sind so schnell gerannt wie noch nie in ihrem Leben. Und haben gerade noch erwischt. Also haben sie ihn zurückgebracht und dann hat der Vater Rufus gesagt, lasst ihn jetzt nicht los, bis ich es euch sage. Und nach einer bestimmten Zeit hat er dann gesagt, jetzt ist es in Ordnung und es war dann das Ende. Also sie sollen daran erinnert werden, für uns alle hier, dass wir nicht nur die Befreiung brauchen, sondern auch die innere Heilung. Also ganz wichtig. Und der Vater war da, der hat sich niedergekniet und hat sehr viel gebetet. Das war ein ganz netter, guter Mann, aber vielleicht war er ein bisschen zu streng mit den Kindern gewesen. Und vielleicht war das einer der Gründe, warum die davongelaufen sind. Also es spielen immer mehrere Dinge eine Rolle, die gehen Hand in Hand. Und der Vater Rufus hat dann zu dem Mann gesagt, interessant, bitte jetzt deinen Jungen um Verzeihung und vielleicht ist er ja weggerannt, weil der Vater zu streng war. Und als der Vater anfing zu sprechen, vergib mir, mein Sohn, vergib mir, da hat der böse Geist, der in dem Jungen war, angefangen zu antworten. Halt den Mund, shut up! So, ja. Halt den Mund. Und der Vater Rufus hat immer gedacht, es war die Liebe des Vaters, die die Macht Satans brach, noch mehr als seine Gebete. Also die Liebe, auch die verzeihende Liebe, hat eine starke Macht auch der Befreiung. Und was der Junge noch mehr erfuhr als das Gebet um Befreiung, war eben die Liebe des Vaters. Und der Vater Rufus hat immer viele solchen Geschichten erzählt, um den Menschen zu zeigen, okay, das passiert nicht nur einem, das passiert auch anderen. Und er hat auch gesagt, also die Gefühle der Minderwertigkeit, die ja viele Menschen in sich haben, die können bis zum Selbstmord führen. Selbstmord ist sozusagen der Endprozess in einer Kette, das mit den beginnt mit Gefühlen, dass man abgewiesen wird, das habe ich ja schon erwähnt, und nicht geliebt wird. Ein weiteres Problem sind auch die Schuldgefühle und als letztes kommen dann alle Arten von Ängsten. Also um die Blockaden zu entfernen, müssen wir, wenn wir okkulte Belastungen haben, weil wir zu den falschen Personen gegangen sind, müssen wir das einzeln widerrufen. Deshalb sollen Sie so genau aufschreiben, weil man muss jedem bösen Geist einzeln widersagen. Also es gibt, was weiß ich, böse Geister des Alkoholismus zum Beispiel, also widersagt man dem Geist. Wenn man in irgendeiner Sekte war, egal welche, ist es gut, wenn man weiß, wer eigentlich der Sektengründer war. Und dann widersagt man den Geist des Sektengründers. Also man nennt diesen Namen. Ich widersage dem Geist des Maharishi Yoga. Der ist schon tot, aber das war einer von denen. Ja? Und im Vater Unser, da beten wir um 7 Dinge. Und im Matthäus-Evangelium sagt, was ist da der wichtigste Satz? Jesus sagt zu den Jüngern, nachdem er sie das Vaterunser gelehrt hat, und er wiederholt es immer wieder, deshalb vergebt einander, wie ich euch vergeben habe, wenn ihr wollt, dass Gott euch vergibt. Es ist nicht ein Gebet, wo wir Gott bitten, dass er uns vergibt. Mit Gott haben wir da kein Problem. Gott ist vielmehr bestrebt, muss ich sagen, uns zu vergeben, wenn wir bestrebt sein, einander zu vergeben. Das Problem liegt immer bei uns. So, jetzt muss ich schauen. Und ich werde jetzt mal anfangen, so einzelne okkulte Blockaden zu erwähnen. Also, es gibt Leute, die gehen zu Schamanen. Ich habe selbst in einer Arztpraxis erlebt, in einer Arztpraxis, dass das Angebot war, dass man auch zu einem Schamanen gehen kann, der dann angeblich um Heilung betet. Aber Schamanen rufen Tier- und Erdgeister an und andere böse Geister. Das heißt, es ist eine Art von Spiritismus. Und dann hängen sich, also Spiritismus ist immer, wenn man auch in Kontakt tritt mit den Geistern von Verstorbenen. Haben das alle verstanden? Ja. Und wenn man diese Geister herbeiruft, dann hängen die sich an. Ja? Die kreisen dann um die Person und das bewirkt, dass eine Person immer mehr falsche Entscheidungen trifft. Das heißt, man muss diesen Geist des Schamanismus widerrufen. Da werde ich auch eine Geschichte erzählen aus eigener Erfahrung. Ich war mit der Erika Gibello in Litauen und sie hat dort Einkehrtage gegeben. Wir waren in einem Kloster, so wie hier. Und es brachten dann die Leute, also eine junge Frau zur Beratung, abends war das schon, es war schon relativ spät, so 10 Uhr, deren Schwiegermutter sie zu einem Schamanen geschickt hatte. Seit diesem Tag hatte sie alle möglichen Arten von Problemen, auch gesundheitliche Probleme. Also haben wir angefangen zu beten, Erika und ich, und dann hat sie Erika gesagt, das ist ein Fall für den Vater Rufus. Es war 10 Uhr nachts, Vater Rufus war in Indien, wo es ungefähr 3 Uhr morgens ist. Wir haben ihn angerufen, übers Telefon. Und er hat angefangen zu beten. Er hat wirklich das erste Wort gesagt. Diese junge Frau ist zum Boden gedonnert. Und, aber zuerst hat sie uns angegriffen. Ich bin rausgerannt, habe gesagt, ich brauche starke Männer, die die festhalten. Ja? Und er hat ungefähr ganz cool so. Hat er weitergebetet in Zungen und um Befreiung und um Heilung. Und nach ungefähr einer Viertelstunde war das Problem erledigt. Aber es hat eine Viertelstunde gebraucht, wo er ununterbrochen übers Telefon gebetet hat. Und diese Vollmacht haben die Priester in besonderer Weise durch das Sakrament der Priesterweihe. So, jetzt muss ich schauen, wo das weitergeht. Und bei Gott gibt es kein Problem. Die Probleme liegen eigentlich immer bei den Menschen. Ein anderes Problem, eine andere okkulte Blockade kann sein, und das bezieht sich vor allem auf die Länder Deutschland, Österreich, nicht die Schweiz nicht so sehr, aber Deutschland und Österreich, wo es ja den Nationalsozialismus gab, richtig? Und wenn jetzt einer von unseren Vorfahren, so wie mein eigener Vater, der war ja im Krieg, und die meisten haben dann einen Eid auf die Flagge geschworen oder ein Eid auf Hitler. Und wenn sie das geschworen haben, weil Hitler war vom bösen Geist getrieben, eindeutig, wenn Sie das getan haben, haben Sie diesen bösen Geist sozusagen angenommen. Sie haben praktisch, auch wenn Sie es zum Teil ja mussten, ja, selbst wenn man in der Hitlerjugend war schon, oder Bund Deutscher Mädchen, so hieß die Frauenorganisation, wenn man das getan hat, hat man automatisch sozusagen einen Pakt geschlossen, ohne das vielleicht zu wollen, aber geschehen ist es leider trotzdem. Und jetzt diese Folge der Sünde, das ist ja auch eine Sünde, wenn man einen Eid auf sowas schwört, was gegen Gott gerichtet ist. Die Folgen der Sünde sind leider da und die können auch noch die Nachkommen beeinträchtigen, richtig? Deswegen ist es ganz wichtig, ich weiß jetzt nicht, habe ich diese Geschichte erzählt von der Großmutter mit den 2 Enkelkindern in Wörth am Main? Ah, dann werde ich die erzählen, weil die habe ich selbst erlebt, da war ich dabei.
Es ist wichtig, dass man diese Eide wieder ruft, wieder sagt, und das kann man auch tun im Namen der Vorfahren. Also wir hatten, Vater Rufus hat Einkehrtage gegeben in Wörth am Main, das ist so in Mitteldeutschland, und ich habe ihn ja gefahren und auch begleitet und übersetzt. Und die Vorträge sind immer so strukturiert, wie ich es in den letzten Tagen schon gemacht habe, also einzeln, vor allem die Blockaden, nicht vergeben, nicht bereuen, nicht beichten, nicht bekennen und dann eben nicht widerrufen. Und die Großmutter war da, also eine ältere Dame mit ihren zwei Enkelkindern. Das Mädel war vielleicht 3,5. Ich glaube, Daniela, warst du da? Jelena, warst du da? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Jedenfalls, also zwei Enkelkinder, das Mädchen ungefähr 3,5 und der Junge ungefähr 5,5. Und dieses Mädchen hat die ganze Zeit geweint und sich gekratzt, ununterbrochen. Und wenn sie mal aufhörte, fing der Bruder an. Und dann, Vater Rufus war ein sehr wissenschaftlicher Mensch, der hat immer gesagt, auch Gebet ist wissenschaftlich. Ja? Also erste Frage, die er gestellt hat, was ist denn die ärztliche Diagnose? Also und das, manchmal hat er verlangt, dass die Leute die ärztlichen Befunde mitbringen und hat es gelesen, was da steht. Also ärztliche Diagnose war, dass dieses Kind eine Form von Neurodermitis hat. Das ist so eine Hauterkrankung, die sehr, wo man eben sich dauernd kratzen muss, die sehr unangenehm ist. Und es hat uns dann eine Stunde gekostet, bis wir der Oma endlich die Würmer aus der Nase gezogen hatten. Hat er nur gesagt, zu mir hat er gesagt, waste of time, wir haben eine Stunde gebraucht, um das rauszukriegen. Weil was war dann wirklich in der Familiengeschichte vorhanden? Der Ururgroßvater dieser Kinder war ein hoher Nazi-Offizier und war verantwortlich für ganz viele Morde. Klar, bei den Nationalsozialisten war das ja gang und gäbe, will ich sagen. Jetzt war also endlich die Wurzelursache klar, ja, und das ist leider oft das Problem, die Leute, die Oma hatte ja die Vorträge gehört, aber sie hatte sie gehört und noch nicht gehört, da rein, da raus. Deswegen reite ich auf vielen Dingen immer wieder rum und wiederhole es immer wieder, weil es wirklich so wichtig ist. Ja, das ist ja nicht hier so ein, ja sozusagen so wie Fernsehen oder sowas. Es ist ein Seminar zur inneren Heilung und Befreiung. Das heißt, ein geistiges Seminar, wo Sie wirklich auch arbeiten müssen. Also, nachdem wir es rausbekommen hatten, hat der Vater Rufus gebetet, hat der Großmutter gesagt, sie soll im Namen dieses Vorfahren diese ganzen Eide auf Hitler und die Nazi-Flagge widerrufen. Das hat sie auch gemacht, haben sie ihr vorgesprochen, sie hat es nachgesprochen, im Namen Jesu Christi und in seiner Kraft widersage ich dem Geist des Hitler, widersage ich dem Geist des Nationalsozialismus, widersage ich alle Eide auf die Nazi-Flagge. Und dann hörte das Mädel auf, sich zu kratzen und aufzuweinen. Der Bruder auch. Und er hat dann zu der Dame gesagt, sie soll das bitte den Eltern des Kindes sagen, dass die das auch machen, dass die auch erstens schauen, was bei ihnen sonst nicht in Ordnung ist, also an Unvergebenheit, an Unverzeihlichkeit, an nicht gebeichteten Sünden. Das ist immer die Grundbedingung, damit die innere Heilung wirklich eintritt und damit die Befreiung eintritt. Das geht Hand in Hand. Und dann mussten wir abfahren. Die Einkehrtage waren vorbei, wir sind abgereist. Und mich hat es natürlich interessiert. Und ein Jahr später waren wir wieder da. Und die erste Frage, die ich dann gestellt habe, was ist mit diesen Kindern? Seit dem Zeitpunkt kein Problem mehr. Also es war dann erledigt. Ja? Eine weitere Voraussetzung ist natürlich, aber das ist selbstverständlich, denke ich, dass man dasselbe, was man gemacht hat, an Falschem nicht wiederholt. Ja? Es gibt ja Leute,
Weil viele okkulte Dinge, viele auch esoterische Dinge machen richtig abhängig. Ja, irgendwann fängt man wieder an, ja, vielleicht sollte ich doch mal wieder dahin gehen und da nachfragen. Gehe ich doch mal zum Astrologen, lese ich doch mal wieder mein Horoskop. Bitte nicht. Wenn Sie es tun, öffnen Sie das Tor wieder und das ganze Problem fängt von vorne an. Ja, also diese Einkehrtage sind wirklich auch dazu da, um Ihnen zu sagen, es gibt gewisse Dinge, die Sie unter keinen Umständen wieder tun dürfen. Auch der Böse wird es versuchen, Sie dazu zu bringen, denn er greift uns an über unsere Emotionen, über unsere Umgebung, über unseren Besitz, dazu will ich auch noch was sagen, und über unseren Willen. Er versucht, unseren Willen anzugreifen. Noch etwas, weil hier sind vielleicht auch Teilnehmer, die aus Gebieten kommen, die früher unter dem Einfluss der Sowjetunion waren. Genau das Gleiche, was ich jetzt gesagt habe, Eide auf Hitler, auf die Nazi-Flagge, das Gleiche betrifft alle Eide auf die Sowjetflagge, auf Stalin, auf Lenin, auf Tito. Ja? Es war ja gang und gäbe, gerade in den Staaten, die unter sowjetischen Einfluss waren, dass schon die Kinder, die nannte man Pioniere, wenn sie ganz klein war. Dann nannte man sie Komsomolzen und automatisch, denen blieb gar nichts anderes übrig. Sie haben auch nicht mal kapiert, was sie da machen. Ja? Haben sie einen Kotau, also eine Verbeugung oder in irgendeiner Form eine Anerkennung gemacht vor diesen Symbolen. Und damit sind diese Jugendlichen, zum Teil Kinder, ohne eigene Schuld, ja, das muss man einfach ganz klar so sagen, sind sie einen Pakt eingegangen mit dem Geist des Kommunismus. Und was ist der Geist des Kommunismus? Da werde ich jetzt eine Geschichte erzählen, die mir die Erika erzählt hat. Und sie hat sie von einem englischen Grafen, der hat ihr die erzählt. Muss ich ein bisschen zurückgehen in die Geschichte. In Russland vor der russischen Revolution, so im Jahre 1912, 1913, gab es zwei junge Damen aus dem russischen Adel. Dazu muss man wissen, der russische Adel sprach oft nicht Russisch, sondern Französisch. Das war die Sprache des Adels. Die sind also zu einem Starzen gegangen. Starzen sind in Russland alte, erfahrene Mönche, die den Geist der Erkenntnis haben, den Geist der Weisheit haben und wirklich also geistige Beratungen machen können. Das gab es auch damals schon. Und haben ihn gefragt, Väterchen, wir denken darüber nach, ob wir Nonnen werden, also ob wir ins Kloster gehen. Diese junge Dame lebte am Zarenhof. Und die Antwort war, du kannst jetzt nicht eine Nonne werden, denn bald wird in Russland etwas erscheinen, und er hat es so ausgedrückt, ich kann es auf Russisch sagen, direkt aus der Hölle. Direkt aus der Hölle. Gut, diese junge Dame ist also dann erstmal nicht ins Kloster, sie lebte weiter am Zarenhof. Ihr Vater war dort eine wichtige Person, ich werde am Schluss sagen, wer es war. Und dann war die Revolution, die Zarenfamilie wurde verhaftet und die ganzen Leute, die dort mitdienten, auch. Sie wurden verbannt, erstmal nach Tobolsk und später nach Jekaterinenburg. Jetzt muss man wissen, damals war es Mode, dass elegante junge Damen trugen ein Korsett. Sie wissen, was das ist? Ja, so um sich aufrecht zu erhalten. Und in diesem, also sie trugen Korsett. In dieses Korsett hatten sie ganz viele, diese junge Frau, ganz viele wertvolle Edelsteine eingenäht, ja, sozusagen als Notgroschen, wenn man so möchte. Und das ist so ein bisschen wie ein Panzer. Ja, ist wirklich so. Jetzt wurden sie also in Jekaterinenburg dann in den Keller geführt und wurden alle erschossen. es war ein Haufen von Personen, Blut überströmt, alle tot, außer dieser jungen Frau. Die war blutüberströmt, schwerst verletzt, aber dieses Korsett mit den Edelsteinen hatte bewirkt, dass keine der Kugeln sie tödlich getroffen hat. Dann wurden die ganzen Leichen ja erstmal raustransportiert in den Wald, auf einen Haufen geschmissen, und der Plan war dann, sie im Schacht, im Bergwerkschacht zu versenken. Aber in dieser Zeit, wo diese junge Frau schwer verletzt, auf diesem Haufen lag, sie ist irgendwann rausgekrabbelt und jemand hat sie gefunden und mitgenommen und hat ihr später geholfen, Russland auf verschlungenen Wegen zu verlassen. Jetzt kam sie nach Frankreich und in Frankreich ist sie dann Nonne geworden. Sie ist ins Kloster eingetreten. Jetzt muss man dazu sagen, also die offizielle Religion in Russland ist die russische Orthodoxe. Sie haben die gleichen Sakramente wie wir. Aber die russisch-orthodoxe Kirche in Russland hat dann ein Konkordat, ich glaube, so nennt man das, mit den Sowjets abgeschlossen. Und es gab eine russisch-orthodoxe Kirche im Ausland, das war die Kirche der Emigranten, der Flüchtlinge, die russische Auslandskirche. Erst vor einigen Jahren, vielleicht 5, 6 oder 10, haben die beiden Kirchen sich wieder vereinigt. Aber die ganze Zeit gab es diese zwei getrennten Kirchen. Und sie wurde dann Nonne in der Auslandskirche und ist in Frankreich und ist dann von Frankreich nach Jerusalem auf den Ölberg. Da gibt es ein orthodoxes Frauenkloster. Ich habe dieses Kloster schon besucht. Da lebte sie. Und die Erika und der Vater Rufus hat auch Einkehrtage gegeben im Heiligen Land. Und sie sind in dieses Kloster gefahren, es ist schon 30 Jahre her oder 40, und haben diese Nonne aufgesucht. Und die Erika hat sie gefragt, ob das wirklich alles stimmt. Und sie hat ihnen das bestätigt. Und wer war diese Frau? Sie war die Tochter von Botkin. Botkin selber ist mit umgebracht worden, war der Leibarzt des Zaren. Das ist also jetzt ein Exkurs. Wichtig ist die Aussage dieses Starzen. In Russland wird etwas auftreten direkt aus der Hölle. Das heißt, wenn also der Geist des Kommunismus absolut antichristlich ist, dann sind auch alle Eide, die man auf die Sowjetflagge oder ihre Vertreter geleistet hat, sind antichristlich. Und das, also man hat sozusagen einen Vertrag mit dem Bösen gemacht, ohne es zu wissen, ohne eigene Schuld. Aber die Folge der Sünde ist trotzdem da. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass alle Personen, die in ihrer Familie, bei ihren Vorfahren solche Menschen haben, dass sie entweder selber, wenn sie noch selber leben, ja, oder im Namen der Vorfahren, für ihre Vorfahren, alle diese Eide dezidiert widerrufen. Also im Namen Jesu Christi und in seiner Kraft widersage ich dem Geist des Kommunismus. Ich widersage den Eid auf Tito. Ich widersage alle Eide auf Lenin, auf Stalin, auf Marx. Auf Marx hat man keine Eide geleistet, aber auf diese anderen Personen. Ich hoffe, ich habe das sehr deutlich ausgedrückt. Gut, also das ist eine Möglichkeit, wo okkulte Belastungen entstehen können. Eine andere Möglichkeit ist jede Art von Beschäftigung mit Spiritismus. Und da sind die Menschen oft ahnungslos. Ich werde ein paar Beispiele nennen. Erstens, es gibt etwas, das ist gang und gäbe auch in Einkehrtagehäusern, in Exerzitienhäusern, nämlich Familienaufstellungen nach Bert Hellinger. Wer von Ihnen hat davon schon mal was gehört? Ah ja, doch eine ganze Reihe. Also der Hellinger war ein davongelaufener Priester und ich werde jetzt aus eigener Beobachtung berichten. Ja? Vater Rufus hat immer zu mir gesagt, wenn ich ihn gefragt habe, was ist von dem und dem zu halten, oder der und der gibt Einkehrtage da und da, hat er oft gesagt, geh und bilde dir ein Urteil. Und hinterher hat er mich gefragt, was ich denke.
Und ich hatte einen Schulfreund aus der Grundschule, der ist evangelisch, weil ich war ja auch evangelisch früher. Und der hat sich einmal sehr engagiert bei so Familienaufstellungen nach Bert Hellinger. Wie läuft das ab? Also eine Person hat irgendein Problem, meistens sind es oft Psychologen, die das Ganze dann leiten, erzählt das. Und dann wird Folgendes gemacht, also die Gruppe von Zuhörern, die Person erzählt ihr Problem. Dann wählt sie aus der Gruppe von Zuhörern Personen aus, die zum Beispiel ihre Verwandten darstellen. Also können Sie bitte meinen Vater repräsentieren, Sie meine Mutter, Sie meinen Onkel, Sie meinen Opa und so weiter. Dann führt sie diese Personen mit geschlossenen Augen, in dem Raum herum und stellt sie an eine bestimmte Stelle. Dann ist die Person, die eigentlich das Problem hat, außen vor. Und die Personen, die also die Verwandten darstellen, die sagen, ja, da fühle ich mich nicht wohl, ich muss woanders hin. Die verrücken also ihre Positionen. Und da gibt es extreme Reaktionen, dass Leute anfangen zu schreien und zu weinen, auf den Boden stürzen, Schmerzen empfinden. Der Fall, den ich selber beobachtet habe, das war wohl so, dass der Onkel dieser Frau, es war eine Frau, und der Onkel lebte in der Tschechei und ist über Tage zu Tode geprügelt worden, über Tage hinweg. Die Reaktionen waren enorm. Die ganzen Schmerzen, die hat alles erlitten. Aber was ist das? Das ist nicht christliche Heilung, um es ganz klar zu sagen, sondern das ist Spiritismus, weil nämlich die Geister der Verstorbenen oder auch die Geister von den Personen, die da benannt werden, die werden herbeigerufen und die bewirken das. Und man darf mit Geistern von Verstorbenen nicht in Kontakt treten. Spiritismus in jeder Form ist für einen Katholiken, für einen Christen auf jeden Fall untersagt. Ja? Überhaupt ist es nicht ratsam, weil andere Menschen, die also jetzt nicht Christen sind, die aber sowas machen, die kriegen genau die gleichen riesigen Probleme. Ja? Nur die christliche Religion hat die Möglichkeit, nur in der christlichen Religion gibt es das Verzeihung, das um Verzeihen bitten, das Bereuen, das Bekennen, das Beichten und die Lossprechung der Sünden. Ja? Hindus und auch andere haben ja dieses Wort Sünde nicht. Ja? Sie wissen nicht, was das ist. Sie suchen, aber wenn sie nicht in irgendeiner Form zum Christentum geführt werden, haben sie ganz viele Probleme. Also bitte, ich hoffe, ich habe es ganz klar ausgedrückt, über diese Familienaufstellungen nach Hellinger. Es ist auch übrigens nebenbei bemerkt, auch noch Big Business. Es wird den Leuten ordentlich das Geld aus der Tasche gezogen. Und dieser Schulfreund von mir, dieser Evangelische, der hatte sich immer zur Verfügung gestellt aus dem Kreis dieser Zuschauer, um irgendeine der benannten Personen darzustellen. Was war die Folge? Der Karl ist genauso alt, eine Woche jünger als ich, viel dünner, ja, ein bisschen kleiner. Er hat 2 schwere Herzinfarkte gehabt. Schwere. Ja? Da ging es um Leben und Tod. Das war die Folge, weil er in seiner Gutgläubigkeit, der wollte ja nichts Böses, ja, das gemacht hat. Also man darf sich auch nie zur Verfügung stellen für sowas. Ich hoffe, ich habe es so deutlich ausgedrückt, dass es hängen bleibt. Ja, gut. Also, jetzt lese ich hier wieder weiter. Also der Vater Rufus hat am liebsten immer Einkehrtage gegeben für Bischöfe und Priester. In Indien hat er in allen Diözesen Einkehrtage für Bischöfe und Priester gegeben. Und dann gab es dort also ein Haus. Da ist der Rufus hingegangen, das war ein Haus von der Mutter Teresa, um es zu segnen. Und in diesem Haus, das war von Nonnen geleitet, es war ein Heim für ledige Mütter. Und eine Frau dort, die wollte eigentlich abtreiben.
Aber die Nonnen haben sie davon abgehalten. Also sie war schwanger, aber sie hat nicht abgetrieben, aber sie hat darüber nachgedacht. Und diese Frau hat für alle diese Nonnen ein Riesenproblem dargestellt. Die Nonnen haben natürlich den Vater Rufus gebeten, dass er über der Frau betet. Und dann hat er für sie gebetet und für das ungeborene Kind. Und dann ist er zum Mittagessen gegangen. Und als er zurückkam, war die Frau aber immer noch da. Dann hat er gesagt, ich habe doch schon gebetet. Ja? Normal hat er immer gesagt, one prayer is enough. Ja? Wenn er wusste, zielgerichtet gebetet hatte, dann musste das normal die Wirkung eintreten. Und die Frau hat gesagt, seitdem Sie über mir gebetet haben, hat mich das Baby ununterbrochen getreten. So richtig zornig. Und Rufus sagt, naja, weißt du denn, warum dich dein Baby tritt? Weil du es umbringen wolltest. Und besser, du bittest das Kind jetzt gleich um Verzeihung. Hat er nochmals gebetet und hat gefragt, und was ist jetzt? Und sie hat gesagt, jetzt ist es eingeschlafen. Also, und die dritte, also nochmal, die Blockade, die wirklich am schwerwiegendsten ist, das ist jede Art von okkulter Praktik, die man gemacht hat. Und die Wichtigkeit des Widerrufens hat der Rufus ganz besonders erkannt, als er Einkehrtage in Bayern gegeben hat, in Hochaltingen, bei Reisbach und in Reisbach. Also das ist wirklich, wie soll ich sagen, der wichtigste Punkt, also der wichtigste Schritt, den Sie machen müssen. Also es ist wichtig, dass ich jede okkulte Praktik, jede, und da müssen Sie schon lang nachdenken, und es gilt für jeden Einzelnen unterschiedlich, ja, weil jeder macht andere Sachen, was sie alles gemacht haben. Und zum Beispiel TCM, das ist ja weit verbreitet, das stellt eine Blockade für die innere Heilung dar. Also TCM heißt traditionelle chinesische Medizin, falls jemand das nicht weiß. Ja? Und wenn jemand das gemacht hat, das ist okkult. Da verweise ich also auf das Buch von der Erika Gibello, das ist ein geniales Nachschlagewerk, für all diese Dinge, da kann man einfach sehr gut aufgelistet, kann man alles nachschauen. Und der Rufus gab mal Einkehrtage in Polen für Exorzisten und Priester. Und eine Dame wurde gebracht und die musste immer wieder aufschreiben. Ja? Also sie kam zur Beratung, man fing an, dann kamen mehr Sachen raus, immer mehr. Und am Schluss waren es, man höre und staune, 105 verschiedene Dinge. Ja? Also sie sollen keine langen Romane schreiben, sondern aber sie sollen einfach wirklich so ganz strukturiert, chronologisch aufschreiben, was sie alles gemacht haben, wo sie überall waren. Ganz wichtig. Und die größte Sünde ist immer die Sünde gegen das erste Gebot. Ja, und das erste Gebot ist, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das tut man aber, wenn man zu solchen Praktiken geht. Man traut ja Jesus nichts zu, offensichtlich, oder? Sonst würde man doch nicht zu sowas gehen. Man hat nicht genug Vertrauen. Also, und Jesus selber hat das ja auch gesagt, als er gefragt wurde, was ist das wichtigste Gebot? Er hat gesagt, liebe Gott aus ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deinen Kräften. Ich glaube, das haben wir gestern gehört. Und das zweite größte Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Also nochmals, wir können auch im Namen unserer Eltern, unserer Großeltern, stellvertretend für unsere Vorfahren alles widerrufen, was da vielleicht geschehen ist, also auch im Familienstammbaum. Und zwar wirklich detailliert, Punkt für Punkt. Und es ist auch wichtig, habe ich aber schon erwähnt, ich wiederhole es nochmal, also diese Schritte stellvertretend für die Vorfahren um Verzeihung bitten bei denen, wo die Vorfahren etwas gemacht haben. Ja? Und stellvertretend für die Vorfahren kann man auch Verzeihung aussprechen. Das Einzige, was man nicht stellvertretend machen kann, ist beichten. Das geht nicht. Und eines Tages kam eine Frau. Ah, das habe ich schon erzählt. Das mit dem Magen, der vibrierte, habe ich schon erzählt, die Geschichte. Die brauche ich nicht wiederholen. Okay, dann erzähle ich eine andere. Es kamen zum Vater Rufus eine Mutter, also eine ältere Dame mit ihrer erwachsenen Tochter und dem Kind der Tochter. Die Tochter hatte also auch ein Kind. Und das Problem war, dass die Tochter Kopfschmerzen hatte. Kopfschmerzen, ja? Jeder von uns kennt es. Aber es gibt, habe ich auch erwähnt, 4 Arten von Kopfschmerzen, ja? Es kann sein, dass man sich einfach den Kopf angehauen hat. Es kann sein, dass es eine physiologische Ursache hat, also sowas wie, was weiß ich, Typhus oder eine andere Erkrankung. Es kann ein psychosomatischer Grund sein, so wie Prüfungsangst. Und es kann einen diabolischen Grund haben. Also diese junge Frau hatte Kopfschmerzen. Und der Vater Rufus hat die Hand auf die schmerzende Stelle gelegt. Und wumms ist sie zu Boden gegangen. Und dann hat er gesagt, hat er Beratungsgespräch geführt und dann kam halt irgendwann raus, okay, in ihrer Kindheit, also sie war sehr traurig, sie war immer sehr traurig. Und warum? Also als Kind schon traurig, weil ihre Mutter früh gestorben ist. Und sie ist als Kind, sie war in einer katholischen Schule und neben dieser Schule war so eine Art Schrein, ein Hindu-Schrein und da saß so ein angeblich heiliger Mann und sie ist immer da hingegangen, ja, weil sie Frieden haben wollte. Ja. Sie hat sich immer ferngehalten von anderen Kindern, sie hat nicht gespielt mit anderen Kindern. In allen Mittagspausen ist sie also zu diesem Schrein gegangen, hat sich vor diesem Mann hingesetzt, in die Augen geschaut und er ihr, sehr gefährlich, und weil sie sagte, sie suchte Frieden. Und er hat ihr auch was zu essen gegeben. Und das hat sie immer wieder gemacht. Und dann hat der Vater Rufus gesagt, ja, sie muss auf jeden Fall auch Einkehrtage bei ihm machen. Aber er hat also schon beim Beratungsgespräch natürlich Fragen gestellt. Ja, an was ist denn die Mutter gestorben? Die Mutter ist gestorben, weil sie umgebracht wurde. Das ist für ein Kind einer der schwersten Verluste, ist sowieso der Verlust der eigenen Mutter. Noch schlimmer, wenn es ein gewalttätiger Tod ist. Also die Mutter wurde umgebracht. Aber wie ist sie umgebracht worden? Sie ist umgebracht worden von ihrem eigenen Ehemann. Also vom Vater des Kindes. Das heißt, dieses Mädchen hatte nicht nur keine Mutter mehr, sie hatte auch keinen Vater mehr, weil der Vater ja im Gefängnis saß. Noch schlimmer, also natürlich jetzt die Verwandten, in Indien sind Verwandte viel einflussreicher als bei uns, die Verwandten waren natürlich verstritten, ja? Es war die Seite der Mutter, die das Opfer war, und die Seite des Vaters, die Täterseite, und die waren halt natürlich gegeneinander, und das arme Mädel, die will ja beide Eltern haben, jetzt hatte sie gar niemanden mehr, und obendrein auch die Verwandten, die sich dauernd stritten. Es wurde aber noch schlimmer, denn dieser Mord an der eigenen Mutter geschah vor den Augen des Kindes. Also sie war anwesend dabei. Und deswegen suchte sie Frieden und ging zu diesem sogenannten heiligen Mann. Viele von uns hier, ich glaube alle, suchen Frieden und ein, wie soll ich sagen, ein friedvolles Dasein. Ja? Aber bitte gehen Sie zum Herzen Jesu und nirgendwo anders hin und zur Gottesmutter, nur die beiden. Ja? Na gut, also dieser heilige Mann hatte dem Mädchen ja auch was zu essen gegeben. Und ganz oft, okkulte Praktiken sind, dass man etwas zu essen bekommt oder zu trinken bekommt und seitdem hat man Probleme. Das haben wir ja auch bei diesem Fall von der Frau mit dem vibrierenden Magen gehabt. Und immer die gleichen Ursachen sehr oft, entweder Habsucht, also Streit um Besitz, oder Eifersucht oder Hass, so wie wir in diesem Fall, wo die Schwiegermutter eben eine andere Schwiegertochter haben wollte. Aber jetzt zurück zu diesem Fall, zu dieser jungen Frau.
Sie machte Einkehrtage beim Vater Rufus, und bei solchen Einkehrtagen, da stehen ja die Leute dann auch immer in Schlangen an, und er legt die Hände auf und betet einzeln über die Person, meistens über zwei gleichzeitig, einfach um Zeit zu sparen. Und dann hat er so bei sich gedacht, bei diesen Einkehrtagen, es war ja eine lange Schlange von vielen Leuten, wenn jetzt die wieder so reagiert, ja, und hat sie ausgelassen. Also hat über allen gebetet, und immer wenn er zu dieser jungen Frau kam, dann hat er, ups, sie ausgelassen. Und irgendwann war sie aber nun dran, und er hat ganz vorsichtig die Hand auf den Kopf gelegt, nichts passierte. Dann hat er fester die Hand auf den Kopf gelegt, nichts passierte. Dann hat er ganz fest die Hand auf den Kopf gelegt, nichts passierte. Und sie war die ganze Zeit vor dem Allerheiligen gesessen und hatte, dem ausgesetzten Allerheiligen, und hatte immer, ohne mit der Wimper zu zucken, auf Jesus in der Monstranz geschaut, ohne Problem. Und hinterher hat sie dem Vater Rufus gesagt, schon bei diesem ersten Mal, als er über sie gebetet hatte, als sie zu Boden gefallen war, hatte sie gefühlt, wie etwas aus ihr durch die Beine herausgegangen ist, über die Beine. Und sie hat auch gefühlt, wie etwas anderes über das Haupt in sie hereingegangen ist. Aus heraus ist der böse Geist gegangen, und in sie herein ist der Heilige Geist gegangen. Und dann war sie wirklich geheilt und befreit. Also Sie sehen, wie sie war geheilt auch von diesen Schmerzen, deren wegen sie ja zu Vater Rufus gekommen war. Und sie war befreit von diesem bösen Geist. Ich muss nur immer schauen auf die Uhr. Gut. Welche anderen okkulten Blockaden können wir uns einfangen? Es kann sein, durch alle Arten von Geschenken, die uns gemacht werden. Von sogenannten lieben Freunden, von sogenannten wohlmeinenden Verwandten. Und da habe ich so eine Geschichte. Ich hoffe, dass ich sie finde. Ah ja. Vater Rufus hatte in Bombay einen sehr guten Helfer, einen sehr katholischen Mann, und seine Frau. Das war eine wirklich gute Familie, die ihm sehr, sehr viel geholfen haben. Und irgendwann kam dieser junge Mann zu ihm und sagte, Vater, seit einiger Zeit stimmt bei uns überhaupt nichts mehr. Er ist schon von zu Hause nicht mehr nach Hause zum Schlafen gegangen, sondern hat woanders geschlafen, weil es dauernd Streit gab, weil es nicht ausgehalten hat. Und ob Vater Rufus bitte kommt und bei ihnen im Haus die Heilige Messe liest. Und natürlich ist Vater Rufus gekommen und hat die Heilige Messe gelesen. Und in dem Haus hatten sie eine sehr schöne Herz-Jesu-Statue. Und der Vater Rufus hat sie so angeschaut, und dann hat er gefragt, ja, wo habt ihr die denn her? Ja, die ist ihnen geschenkt worden von Arbeitskollegen. Ja, das Problem war auch, die hatten ein sehr gut gehendes Geschäft, und plötzlich hatten sie auch da Probleme. Also es ist ihnen geschenkt worden von Geschäftspartnern, nicht Arbeitskollegen, sondern Geschäftspartnern. Und der Vater Rufus hat dann auch über allen gebetet, und diese Geschäftspartner, die Frau war eine Philippinin. Und die Ehefrau von diesem Mann fing plötzlich an, als der Vater Rufus betete, Philippinisch zu sprechen, also den Dialekt dort, den sie eigentlich gar nicht kannte. Und dann hat er gebetet und hat gesagt, sag mir, wer du bist. Dann kam raus, es war der Geist der Frau dieses Geschäftspartners. Und dann kam halt raus, durch längeres Gebet, und der Vater Rufus hat dann schon die Frage gestellt, sag mir, wer du bist und sag mir, warum du das machst. Ja, ich hasse sie, ich hasse sie. Sie sind so erfolgreich und unser Geschäft geht so schlecht. Sie sind eine so glückliche Familie, sie haben eine so gute Ehe und so liebe Kinder. Wir haben nur Streit, eine schreckliche Ehe, wir haben keine Kinder. Also was war die Ursache? Neid, Hass und Eifersucht. Und als er das wusste, hat er dann gebetet
um Befreiung, um Heilung. Und dann hat er aber gesagt, und das hören Sie gut zu, die Herz-Jesu-Statue muss aus dem Haus. Heute noch, weil er sonst nicht garantieren kann, was passiert. Eine Herz-Jesu-Statue, ein religiöser Gegenstand. Ja? Und dann hat er, der macht ja dann manchmal auch so Witze und hat gesagt, ihr könnt sie ja eurem Pfarreipfarrer geben, aber das haben sie natürlich nicht gemacht. Entweder man versenkt sowas in einem tiefen See, in einem tiefen Fluss, indem man vorher, das ist wichtig, also im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, das mit Weihwasser und geweihtem Salz besprengt und dann entweder, wenn man es verbrennen kann, verbrennt, irgendwo außerhalb, nicht im eigenen Haus, oder man versenkt es in einem Fluss oder man vergräbt es irgendwo im Wald in der Erde. Und ich weiß, dass da vielleicht jetzt viele allergisch reagieren, ja, das ist doch was Religiöses. Leider können auch religiöse Gegenstände belegt werden. Alle Arten von religiösen Gegenständen. Statuen, Medaillen, Rosenkränze. Und deswegen, also ich persönlich nehme solche Geschenke schon gar nicht an. Ja, also der Vater Rufus war da ziemlich streng. Der hat gesagt, also lieber, wenn es geht, gar nicht annehmen oder einem Priester geben, der über solche Dinge Bescheid weiß, oder halt vernichten. Und da denken Sie bitte auch drüber nach. Das ist eine Möglichkeit, wie man sich okkulte Belastungen einhandeln kann. Die nächste ist jede Art von Essen und Trinken. Deswegen habe ich bin ja brave Schülerin und habe das dann auch sehr mir angeeignet. Was immer Sie essen, was immer Sie trinken, wenn Sie irgendwo hingehen, auch im Restaurant, bitte machen Sie ein Kreuzzeichen drüber und segnen Sie es immer im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn es möglich ist, ja, manchmal, dann ist es gut, wenn man Weihwasser hat und das auch benutzt, aber das ist jetzt nicht unbedingt nötig, oder ein bisschen geweihtes Salz. Das sind die Sakramentalien der Kirche. Also Essen und Trinken. Was auch sehr weit verbreitet ist, sind Geschenke aller Art. Es gab mal ein junges Ehepaar, die haben schön geheiratet und kriegten halt ganz besonders Geschenke, die man zur Hochzeit kriegt. Da achten sie besonders drauf. Die bekamen also auch, so lagen ja dann viele Pakete und es war auch eine Unterwäsche dabei für die junge Frau. Und dieses junge Ehepaar, der Mann konnte die Ehe einfach nicht vollziehen. Es ging einfach nicht. Und dann sind sie zum Vater Rufus gekommen und der hatte sofort gesagt, okay, was habt ihr denn alles geschenkt bekommen? Und dann kam halt raus, unter anderem eben so eine Unterwäsche. Und von wem war die? Die war von einer früheren Freundin, einer Ex-Verlobten des Ehemannes. Und die hat aus, weil eben die Verlobung dann auseinandergegangen war, aus Hass und Zorn und Neid und Eifersucht irgendeine Verwünschung auf diese Wäsche gelegt. Das müssen Sie sich mal vorstellen, also was alles gemacht wird, ist aber weit verbreitet. Ja? Und aufgrund dieser Verwünschung hatten die dann das Problem. Gut, die Wäsche wurde vernichtet, so wie ich es vorhin gesagt habe, und es wurde Befreiung gebetet und auch, das ist wichtig, dass man diesem Geist, der da drauf gelegt ist, dass man dem wieder sagt. Ja? Und dann war alles in Ordnung. Glückliche Familie, glückliche Ehe, viele Kinder bekommen. Aber also deswegen reite ich so drauf rum, weil Sie wirklich sehr genau hinschauen müssen. Und Moment. Da ist es nochmal. Also es gibt drei Quellen des Bösen. Drei Quellen, sage ich nochmal. Die erste Quelle ist mein eigenes Ich. Wenn ich falsch gehandelt habe, wenn ich gesündigt habe, dann habe ich Unrecht und muss bereuen. So wie ein Ministrant, der kam zum Don Bosco, um zu beichten, und der Ministrant sagte dann dem Priester, ich habe gelogen. Also es war die Beichte, ich habe gelogen, es war die Sünde, aber der Teufel hat mir befohlen zu lügen. Und er fühlte, als ob, und dann hat er bei dieser als er das sagte, hat er gefühlt, als wenn ihn von hinten einer tritt. Und dann sagte der Junge, ich habe auch schlechte Worte verwendet, aber der Teufel hat mich dazu aufgefordert. Und wieder fühlte er, dass, wie wenn ihn jemand hinten einen Tritt in den Hintern gibt. Und Don Bosco hat ihn gefragt, weißt du denn, wer dich da tritt? Und der Junge sagt, das ist der Teufel. Don Bosco sagte, das ist der Teufel. Warum beschuldigst du ihn denn? Du selber hast ja gesündigt. Du selber bist schuld. Und das musst du auch bekennen und nicht das auf jemand anders schieben. Ja, also wir dürfen den Teufel nicht für alles bezichtigen. Wenn wir selber uns öffnen und selber sündigen, dann müssen wir schon bekennen, es ist meine eigene Sünde. Das war meine Entscheidung. Also das ist die... Wir müssen zugeben, dass wir gesündigt haben. Das ist die erste Quelle des Bösen. Und unglücklicherweise bleiben die Leute da aber stehen und gehen nicht weiter. Es gibt eine zweite Quelle des Bösen, was ich auch schon erwähnt habe. Das sind die Menschen, die uns umgeben. Habe ich ja jetzt genug Fälle erzählt. Verwandte, Arbeitskollegen, sogenannte Freunde. Aus diesen Quellen kommt oft das Problem. Die können uns den falschen Weg führen, die uns emotional verletzen könnten, sind ja die Menschen, die uns nahestehen, die uns normalerweise emotional verletzen, in erster Linie. Und die unser Leben zerstören können. Und all jene Menschen, die uns eben nahestehen, auch Nachbarn, die habe ich noch vergessen. Und dafür brauchen wir innere Heilung. Aber die dritte Quelle des Bösen, das ist nicht mein eigenes Ich, nicht meine menschliche Umgebung, sondern das sind die Mächte des Bösen, die um uns herumschleichen. Das ist das, was die Bibel den Feind nennt. Oder, anderes Wort, der Satan, anderes Wort, der Teufel. Das ist alles das Gleiche. Der Feind unserer Seelen, der Feind unseres Heiles. Und das ist die dritte Quelle. Denn wie gelangte denn die Ursünde in die Welt mit der Sünde Adams? Das war eine persönliche Sünde. Zweitens, wer hat ihn dazu verführt? Seine Frau. Deswegen die zweite Quelle des Bösen ist die Umgebung, die Familie. Stimmt doch, oder? Aber es gibt auch noch eine dritte Quelle. Wer hat Eva verführt? Das war der Teufel selber. Das ist die dritte Quelle. Und unsere Ureltern wurden auf diese drei Arten versucht und genauso geschieht es uns. Ja? Spaß zu haben um jeden Preis, sozusagen die erste Quelle, Besitz zu haben, egal um welchen Preis, und Macht zu haben, egal was es kostet. Und genauso wurde auch Jesus versucht, nur der hat der Versuchung nicht nachgegeben. Der hat dreimal weiche Satan gesagt. Und wir selbst werden eben auch auf diese drei Arten versucht, immer wieder. Und ob es uns passt oder nicht, der Teufel ist eine Realität, aber man soll ihn nicht überbewerten. Es gibt also zwei gegensätzliche Meinungen dazu. Es gibt jene, die glauben, dass der Teufel überhaupt nicht existiert. Habe ich auch selber von Priestern schon gehört. Und zwar dieses falsche Verständnis, dass man sagt, Gott ist so barmherzig, er kann einen ja nicht verdammen, das kann nicht sein. Gott verdammt auch nicht, in Jesus gibt es keine Verurteilung, aber wir selber tun es, indem wir bis zum letzten Ende die Barmherzigkeit Gottes bezweifeln und nicht uns auf die Barmherzigkeit Gottes richten, sondern Zweifel haben. Ja, also das ist die eine Haltung ist, dass Leute glauben, der Teufel gibt es überhaupt nicht. Aber wenn jemand das behauptet, ist es gegen die Lehre der Bibel und der Kirche. Denn die Bibel sagt ganz klar, vom ersten bis zum letzten Buch, dass der existiert. Und der Dienst Jesu war was? Lehren, heilen, befreien. Und diese drei Dinge, das ist der Auftrag, den Jesus seinen Apostel gesagt hat. Den hat er ihnen aufgegeben und die Apostel und ihre Nachfolger. Und wer sind denn die Nachfolger der Apostel? Das sind die Bischöfe und die Priester. Ja, und was sagt der heilige Paulus über Jesus zu Cornelius. In der Apostelgeschichte 10, 38 können Sie das nachlesen. Und ich möchte auch, dass Sie das tun. Und was sagt dieser Vers? Das ist nämlich die Zusammenfassung des gesamten Dienstes Jesu in einem Satz. Der heilige Petrus sagt, wie Gott Jesu mit dem Heiligen Geist erfüllte und mit der Macht des Heiligen Geistes. Und aus diesem Grund, da ging Jesus auch überall hin, sogar hierher nach Retz kommt er auch. Ja? Und er tat Gutes, er ging herum, tat Gutes und nichts Böses, er hat keine Leute umgebracht. Und was war dieses Gute? Er heilte alle, die unter der Macht Satans standen. Und weshalb? Gott war mit ihm. So, und jetzt möchte ich noch aus gutem Grunde Ihnen vorlesen, steht in Deuteronomium. Ich hoffe, ich habe noch die Zeit. Ja, geht gerade noch. Einmal also die erste Stelle ist im Buch Exodus, 20. Kapitel, Vers 1 bis Vers 9. Da steht nämlich, dann sprach Gott alle diese Worte: Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas im Himmel droben, auf der Erde unten und im Wasser und unter der Erde. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Bei denen, die mir Feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter, an den Söhnen, an der dritten und vierten Generation. Bei denen, die mich lieben und auf meine Gebote achten, erweise ich Tausenden meine Huld. Und dann kommt eine lange Liste, das ist in Deuteronomium. Zwar ist es das Kapitel 18 von Vers 9 an. Wenn du in das Land hineinziehst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker nachzuahmen. Es soll bei dir auch keinen geben, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Kleine Nebenbemerkung, denken Sie mal daran, was heutzutage als Clou in Reisebüros angeboten wird, bei vielen Reisen, ja, übers Feuer laufen. Haben Sie vielleicht schon in Angeboten gelesen? Ich lese weiter. Ich wiederhole es nochmal. Es soll bei dir keinen geben, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keinen, der Losorakel befragt. Na, das machen die Leute heute aber reihenweise. Ja? Reihenweise. Sie lesen Horoskope, sie gehen zum Wahrsager, sie lassen sich die Hand lesen. Das ist alles verboten, von Gott verboten. Es soll keinen geben, der Wolken deutet, aus dem Becher weissagt. So in Kroatien gibt es das, ne? Kaffeesatz lesen oder Teeblätter lesen. Das gibt es aber in Deutschland auch und in Österreich wahrscheinlich auch. Es soll keinen geben, der zaubert, der Gebetsbeschwörungen hersagt. Also bitte, man kann Gebet auch in magischer Weise missbrauchen. Damit lädt man sich eine okkulte Belastung auf. Es ist wichtig, im Namen Jesu Christi zu beten. Und zwar im Namen Jesu Christi, des gekreuzigten und auferstandenen Sohnes Gottes und nichts anderes. Es soll keinen geben, der Gebetsbeschwörungen hersagt oder Totengeister befragt, keinen Hellseher, keinen, der Verstorbene um Rat fragt. Dazu gehören auch solche Dinge wie, machen Schüler schon, ja? Gläserlrücken, Tischerlrücken. Heute gibt es da noch sowas, ich glaube, das heißt Witcherboard. Das ist auch sowas. Ja? Enneagramm, Numerologie, all diese Dinge sind, und das sagt ja nicht ich, das sagt der liebe Gott, verboten. Wenn es heißt, es soll keinen geben, was heißt denn das? Es darf keiner tun. Denn jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Wegen dieser Greuel vertreibt sie der Herr, dein Gott, vor dir. Du sollst ganz und gar bei dem Herrn, deinem Gott, bleiben. Also ich könnte noch sehr viel weitere Dinge sagen, aber ich hoffe, ich habe einfach versucht, ein möglichst breit gespanntes Band von okkulten Belastungen zu erklären, die man sich einlädt, wenn man solche Dinge macht. Ja? Wenn Sie es gemacht haben, hier wird ja niemand beschuldigt, niemand wird verurteilt, aber wenn Sie es gemacht haben, wenn es Ihnen ins Bewusstsein zurückkommt oder wenn es einer Ihrer Vorfahren gemacht hat, auch das ist ja möglich, ja? Das hat es schon immer gegeben. Wenn es ein Vorfahr gemacht hat, dann bitte im Namen des Vorfahren diese Dinge widerrufen. Im Namen des Vorfahren um Verzeihung bitten. Wenn Sie selbst gemacht haben, in Ihrem eigenen Namen. Weil es ist wirklich jedes Mal ein Vertrag, den Sie eingehen. Ich sage das so einfach, ja, bin ein einfacher Mensch. Wie man einen Vertrag macht, wenn man was einkauft. Genauso macht man hier einen Vertrag, nur dass es ein Vertrag, der gefährlich ist. Der extrem gefährlich ist. Und der extreme Folgen hat für alle hier. So. Und damit werde ich enden. Das habe ich auch gesagt. Gut.